Schön. Der Sommer ist definitiv eingekehrt, würde ich sagen. Man merkt es draußen und drinnen. viele wahrscheinlich unterwegs. Wir lassen uns aber nicht aufhalten. Wir fliegen heute richtig durchs Buchrot. Genau. Wollen aber zuerst beten, wie immer. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke dir, dass wir dein Wort nehmen und aufschlagen können. Danke dir, dass wir das Buch Ruth von dir bekommen haben. Es ist wertvoll, wir wollen es nicht missen. Wir wollen die Botschaft, die du uns darin vermittelst, wollen wir aufsaugen. Ja, wir wollen dich bitten, dass du es für unsere Seelen zur Nahrung dienen lässt, dass wir es schmecken und aufnehmen dürfen, dass wir dadurch gestärkt werden, um unseren Lauf zu vollenden, um bis ans Ziel zu gelangen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst für heute Abend. Lass dein Wort hell werden, lass es leuchten und lass die Herzen es sehen und begreifen. Amen. Amen. Ruth, Kapitel 1, schlagt einfach auf. Wir fangen an zu lesen. Vers 1 nochmal bis Vers 14. Heute bis Vers 14. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi, die Namen seiner beiden Söhne Mahlon und Kilion Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen in den Feldern von Moab an und blieben dort. Eigentlich steht da, wo Gebiet steht bei euch oder bei mir, steht da eigentlich wörtlich in den Feldern. Und ich finde, das passt vor dem ganzen Hintergrund natürlich deutlich besser. Es geht ja die ganze Zeit um Ernte, um all diese Dinge, es geht um Brot und so weiter. Und eigentlich ist Felder viel besser, ja. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden Mahlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Feldern von Moab zurück, denn sie hatte in den Feldern von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jeden das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr: Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte: Kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden können? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um meines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spreche, ich habe noch Hoffnung, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch, ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Ja, dieser Text. Wir haben viel Vorarbeit schon geleistet in den ersten Versen. Jetzt wollen wir uns mit Vers 7 und weiter beschäftigen. Schauen, was das uns zu lehren hat, was wir daraus aufnehmen wollen, was wir dadurch verstehen, begreifen wollen. Also, ich fasse es nur ganz kurz zusammen, was passiert. Naomi wird vom Herrn zur Umkehr geleitet, geführt. Wir haben das alles beobachtet, ein langer Prozess, bis das passiert. Aber schließlich tut sie es. Wir haben beobachtet, was Buße bedeutet. Und das wird in diesem ganzen Text sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich in der Art und Weise, wie sie umkehrt. Und dieses Ganze, was hier immer wieder steht, zurückkehren, umkehren, all das unterstreicht das permanent, worum es geht. Nämlich um Buße, um Umkehr. Und dann sehen wir hier Vers 6 und Vers 7, wie sie sich aufmachen. Ja? Vers 7 heißt es so, zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war. Sie verlässt diesen Ort, diese Felder von Moab, verlässt sie und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Zu dritt sind sie unterwegs. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um. Also zuerst, es ist interessant, wir sehen, die sind alle zu dritt auf dem Weg, die halten die Treue sozusagen, ja, sind dabei, lassen die Schwiegermutter nicht im Stich. Ich meine, die war wahrscheinlich nicht mehr die Jüngste, da können wir davon ausgehen, dass sie schon den Zenit des Lebens lange überschritten hatte. Wenn die Söhne schon alt waren, alt genug zum Heiraten und dann auch schon, dann gestorben sind, wir wissen nicht genau wann, aber es ist gut anzunehmen, dass sie schon einiges von ihrem Lebensalter hinter sich hatte. Und in diesem Sinne ist es erstmal schön, die Schwiegertöchter sind bei ihr, um sie zu unterstützen, um ihr zu helfen, weil sonst ist sie völlig aufgeschmissen. Ja. Wenn wir nachschauen, welche Witwen sind das, die unterstützt werden sollen?
60.
Ja, genau. 1. Timotheus 5 ist das, ja. Wenn die ein gewisses Alter erst erreicht haben, ja, wenn sie unter bestimmte Kriterien erfüllen, wenn sie alt ist und einsam heißt es, ja, und keine eigenen hat, die für sie sorgen können. Ja? Also das ist, genau.
Hat das schon immer gegolten? Weil 1. Timotheusbrief, der wurde doch
genau.
Jahrhunderte später geschrieben.
Das ist richtig. Aber wie ich sag nur, wir sehen jetzt ein Stück weit, wie das damals war in der Gesellschaft. Ja? Je älter man geworden ist, desto hilfloser ist man geworden. Und das war zu der Zeit des Neuen Testaments noch genauso wie zur Zeit des Alten Testaments. Ja? Das war über lange, lange Zeit so. Müssen wir gar ein paar Jahrhunderte vielleicht nur zurückgehen, ja? Bis wir das wieder entdecken. Ja? Und zu einem gewissen Grad kann es so selbst trotz sozialer Absicherung heute auch noch so sein. Und dann passiert aber etwas sehr Erstaunliches, oder? Hier fordert die Naomi die beiden auf und sagt, geht, kehrt um, oder? Vers 8. Vers 11 nochmal und Vers 12 nochmal. Dreimal, das ist wie immer die Zahl der Vollkommenheit sozusagen, ja, und einer Sache, die fest beschlossen ist, die feststeht. Ja. Es ist, sie sagt, nein, bitte geht nach Hause. Geht jetzt bitte nicht mit mir weiter. Ja. Und sie ist sehr, sehr klar dabei. Aber erstaunt euch das oder nicht? Auf der einen Seite schon, weil du sagst, schau mal, wenn sie jetzt verstanden hat, so langsam dabei ist zu begreifen, Moab ist nicht ihr Platz, wo sie hingehört. Bethlehem ist der Platz, wo sie hingehört. Moab ist Feindesland. Ist geistliche Finsternis, all diese Dinge, das Land der Verheißung ist da, Juda, Bethlehem, all diese Dinge, ja. Warum schickt sie die zurück? Ist es für Ruth und Orpa gut, zurückzugehen?
Als Moabiterin dürften sie nicht die Versammlung des Herrn kommen.
Ja, richtig, ja. Wie heißt sie? Matthäus 15, aus Sidon. Genau, diese syrophönizische Frau. Hatte eigentlich auch kein Anrecht, hatte auch keinen Erbteil. Ja. Aber was hat sie getan? Sie hat gesagt, gib mir wenigstens was von den Krumen, die runterfallen. Verstehst du? Also sie hat gewusst, da ist der Ort des Segens, da ist mein Heiland, da ist mein Herr. Da, wenn ich schon nicht in der ersten Reihe sitzen darf, dann gib mir wenigstens einen Türsteherplatz. Ja. Also gib mir wenigstens etwa ein klein bisschen. Das kleinste, wie wir Psalm 84 habe ich gepredigt, ja, der kleinste Dienst im Haus Gottes, im Tempel Gottes, ist besser als die schönsten Plätze, die es sonst auf dieser Welt geben kann. Ja. Eigentlich, wenn wir es sagen mal objektiv betrachten, ist es viel besser, selbst vor den Toren zu sein, bis dahin, wo die Heiden noch durften, ja. Gab einen Vorhof, bis wohin die Heiden noch durften, ja, beim Tempel jetzt gesprochen. Ja. Besser dann so nah wie möglich dran zu sein, als irgendwo in Moab eigentlich, oder? Eigentlich schon. Ja, schon. Aber warum schickt sie sie zurück? Ja? Warum? Ist es einfach Unwissenheit? Ist es einfach, weiß sie es einfach nicht besser?
Praktisch wäre es besser für die Mädels.
Mhm. Okay.
Leben auf Erde wäre wahrscheinlich leichter, wenn sie...
Okay. Das ist eine gute Beobachtung, ja. Und das ist die ganze Argumentation, die sie jetzt dann später auch hier bringt, gell? Was ist die Argumentation? Fass es mal kurz zusammen.
Ich kann euch keine leiblichen Nachkommen mehr in realistischer Zeit bringen.
Ja.
Also es hat
genau.
Die dann nach israelischem Gesetz deren Ehemänner sein sollten.
Genau.
Mhm. Und ich denke mal auch, rein gesellschaftlich hat vielleicht die Großmutter vorausgeahnt, dass das einfach ein ziemlicher Konfliktherd ist, wenn zwei moabitische Mädels, Damen nach Israel kommen.
Ja. Genau. Das sind wirklich Dinge, die von, wenn wir das Irdische anbetrachten, wenn wir nicht die geistliche Perspektive betrachten, wenn wir die irdische Perspektive betrachten, es ist mit enormen Schwierigkeiten für sie. Ich glaube nicht, dass sie dir unbedingt dieselbe Sprache gesprochen haben. Ich weiß es nicht, wie das genau funktioniert hat, aber gut möglich, dass sie eine andere Sprache lernen mussten. Stellt euch einfach nur vor, ihr verlasst euer Zuhause und geht nach Frankreich meinetwegen, ja, wie auch immer. Kann sein, im Grenzbereich spricht man vielleicht so die gleiche Sprache, aber ihr werdet euch komplett umstellen müssen. Von der Kultur, von all diesen Dingen. Es ist eine massive Umstellung. Also in dem Sinne, wir sehen, es ist definitiv vom Praktischen her, die waren zwei Frauen, die keine Aussicht haben konnten, sofort jemanden zu heiraten dort. Eigentlich nicht. Sie müssen damit rechnen, permanent alleine zu bleiben. Und die Noemi sagt, denk mal darüber nach, wollt ihr das wirklich machen? Nee, geht zurück. Schickt sie zurück. Und sehr, sehr, sehr eindringlich, oder? Bis die Ruth dann am Ende sagt, dringe nicht in mich, dich verlassen. Vers 16 ist das, ja. Hör jetzt endlich auf, sagt die Ruth, ja. Also sie hat wirklich mit richtig Nachdruck gesagt, geht. Aber wenn wir es aus praktischer Perspektive, würde ich mal sagen, absolut zu verstehen, oder? Aber aus geistlicher Perspektive, ist das nicht schwierig? Ich mache mal einen Vergleich. Ist das nicht genau dasselbe, wie wenn wir, oder sagen wir mal nicht genau dasselbe, aber ist es nicht vergleichbar damit, wenn jetzt einer zu uns in die Gemeinde reinkommt und sagt, oh, ich will gerne hier bei euch sein. Und wir sagen zu dem, du geh doch am besten wieder zurück, wo du hergekommen bist. Ist das nicht ähnlich, zu sagen, was willst du hier? Du glaubst nicht an Christus, du kennst hier sowieso jetzt momentan noch keinen. Was willst du hier? Geh doch lieber in einen Tischtennisverein oder irgendwo, wo du zu Hause bist. Ja, könnte man sagen, dass da gewisse Parallelen da wären zumindest, ja? Auch wenn es vielleicht nicht genau dasselbe ist. Ist das gut? Ist das richtig? Schwierig zu sagen. Ich fand interessant. Lass uns beobachten ein bisschen jetzt im Neuen Testament.
Aber ich
ja? Ja, mach mal.
Sie ist einfach
voll emotional drauf. Sie, so ein Quatsch zu sagen, ja, ich, wenn ich heute einen Sohn bekomme, würdet ihr so lang warten, es ist, sie würde sagen, ich habe euch nichts mehr anzubieten.
Ja, ja, absolut.
Aber sie ist völlig emotional und wie kann man sagen, es ist irgendwie. Und auch sie schickt die zurück zu dem Elternhaus, wo Kishon, gehe ich davon aus, der Gott ist.
Eben. Ja, genau.
Und für mich ist das irgendwie, es ist nicht nachvollziehbar, was sie macht. Sie ist einfach irgendwie schon ausgelöst oder.
Ja, sehr, sehr. Es ist nicht alles gut überlegt, natürlich bei ihr. Wir merken, die ganze Bitterkeit ist noch bei ihr da, all diese Dinge, das ist völlig klar. Für mich ist aber interessant zu beobachten, dass unser Herr das Gleiche gemacht hat. Jesus. Lass uns mal ein bisschen gucken. Oder etwas, was ähnlich in diese Richtung geht zumindest. Ja, aber also das Gleiche zu sagen.
Das ist noch ein bisschen anders. Aus menschlicher Sicht betrachtet, auch ein Stück weit aus Demut raus, würde ich sagen, wenn Sie zurückgehen in Ihre Familie, dann gehen Sie dort zurück, wo Sie herkommen.
Ja, genau.
Und sage mal, sie weiß ja dann, dass sie alleine ist. Das heißt dann, also ich sehe das schon auch, sagen wir vom Prinzip als Demut von ihrer Seite aus, dass sie wieder zurückgibt, quasi da, wo sie herkommen sind,
schon auch.
Wieder vielleicht auch in das behütete Vaterhaus zurück. Mhm. Es steht ja interessanterweise Mutter da. Das ist auch nochmal ein Aspekt.
Genau.
Mutter wird an sich ganz selten quasi benannt und hier steht Mutter. Aber also für mich ist das schon ein Stück weit vom Prinzip der Demut. Gebt sie wieder zurück?
Das ist schon so. Sie klammert nicht an ihre letzten Hoffnung sozusagen, ja, sondern sie lässt sie frei. Sie hält sie nicht gefangen, wie als ob es keine andere Hoffnung für sie gibt. Ja, menschlich wäre auch das nachvollziehbar. Aber sie schickt sie bewusst sogar zurück. Das ist wirklich interessant. Weil sie auch diese Schwiegertöchter auf eine gewisse Art und Weise lieb gewonnen hat. Und jetzt, aber sie sucht hier noch das Irdische für sie, das irdisch Beste.
Aber auf der anderen Seite sagt sie, der Herr war so auf Gnade oder Gott gebe es euch. Das ist ja irgendwie wie Segenswünsche mit auf den Weg. Oder Gebete sprechen für die Schwiegertöchter.
Also es ist durchaus ein Segenswunsch. Sie wünscht ihnen von Herzen alles Gute. Ja. Es ist nicht so, dass sie sagt, dass sie sagt, oh so, ich werde sie jetzt zurück in ihr eigenes Verderben schicken. Also absolut nicht. Ja, das ist überhaupt nicht das, was ihr vorschwebt. Ich will euch ein bisschen zeigen, jetzt vom Neuen Testament her, wie Christus Ähnliches manchmal gemacht hat. Wo wir denken, was machst du, Jesus? Ja, wenn die da zurückgehen, das bringt ihnen doch gar nichts. Matthäus 8. Matthäus 8, Vers 18. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Das ist schon wieder so. Die Volksmenge ist da. Jesus sagt, okay, komm, fahren wir weg. Hey, du hast doch jetzt wieder eine tolle Gelegenheit, Jesus. Nee, wir fahren jetzt. Weiter. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm. So, ein Schriftgelehrter. Wer waren die Schriftgelehrten?
Die Schrift auswendig kannten.
Ja, die Schrift. Ja.
Die geschrieben haben, quasi die neue Exemplare.
Ja, okay. Die es auch ausgelegt haben, oder? In der Synagoge, das Volk gelehrt haben. Heißt, was für eine Position hatten sie? Also, durchaus, ja.
Die waren am nächsten am Wort dran.
Ja, genau. Und das bedeutet eine Führungsposition. Ja. Also, es war kein Nobody. Es war nicht irgendjemand. Es war ein Schriftgelehrter. Kommt heran und spricht zu ihm. Schaut mal, was er sagt. Lehrer, ich will dir nachfolgen. Aber er sagt nicht nur Lehrer, ich will dir nachfolgen. Lehrer, ich will dir nachfolgen. Wohin du auch gehst. Jesus, egal wohin du gehst, ich will mitkommen. Das klingt Hammer, oder? Das klingt richtig, richtig gut eigentlich. Du musst sagen, Boah, auf dich habe ich gewartet, Mensch, herzlich willkommen. Ja? Es ist ein Schriftgelehrter, der nicht, wie haben die sonst Jesus gegenüber reagiert? Extrem skeptisch, oder? Extrem skeptisch, Fallen gestellt. Sie wollten ihn permanent überführen, dass er falsch liegt. Sie waren mit einer richtig, richtig ablehnenden Haltung. Und jetzt kommt endlich mal einer aus tausend. Einer aus tausend, der sagt, Lehrer, ich will dir nachfolgen. Egal, wo es hingeht. Hat noch keine Ahnung, wo es hingehen würde mit Jesus. Und Jesus kennt sein Herz. Schaut mal, sagt zu ihm, so eine interessante Antwort. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Kennt ihr das?
Das ist doch wirklich offen, das Ende, oder?
Ja, wie es ausgeht, wissen wir nicht.
Ja.
Das wissen wir nicht. Aber, was hier Jesus sagt, ist, beantwortet Jesus seine Frage oder sein Anliegen oder nicht? Zuerst mal nicht, oder? Zuerst mal, Jesus sagt nicht ja oder nein. Er sagt eigentlich nicht, los, komm mit oder was willst du hier? Sagt er beides nicht. Aber auf eine Art und Weise gibt er ihm schon etwas sehr, sehr gründlich zu verstehen, oder? Es ist nicht so, dass Jesus hier Thema verfehlt hat, Note 4. Oder was ist das, wenn man Thema verfehlt hat? Weiß ich nicht. Ich habe schon mal Thema verfehlt. Er hat Gnade vor Recht ergehen lassen, durch die nochmal schreiben. Und dann sagt er hier, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlegen. Fass mal ganz kurz zusammen, was vermittelt er ihm dadurch?
Der hat kein festes Zuhause.
Jesus. Ja? Also Jesus hat kein festes Zuhause.
Also hier auf der Erde nicht?
Ja, genau, ist auch richtig, ja. Aber was hat das mit diesem Schriftgelehrten zu tun?
Dass es ihm alles kosten würde.
Mhm.
Sein schönes Haus abgeben
müssen. Mhm. Okay, also das bedeutet, Jesus sagt, weißt du eigentlich, wie mein praktisches Leben aussieht? Wenn die ganzen Volksmenge heute nach Hause gegangen ist, weißt du, was dann ist?
Bleib leben.
Nö, keine Ahnung. Wo ist das Hotel, wo wir einkehren? Jesus sagt, ich habe, selbst die Füchse haben ihre Höhlen, da gehen sie hinein, da haben sie ihre Herberge, wo sie nach Hause gehen. Die Vögel, die suchen ihr Nest auf, wenn es Zeit ist. Aber der Sohn des Menschen, der weiß sozusagen nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Ich habe heute Abend keine Ahnung, wo ich mein Haupt hinlegen werde. Ich habe kein Heim, ich habe kein Zuhause auf dieser Erde. Und die mit ihm gehen, wie wird es denen da gehen? Auch so. Auch so. Also, Jesus sagt zu ihm, überleg dir das sehr gut. Geh nochmal nach Hause und denk drüber nach, ob du das wirklich willst. Er kennt das Herz von ihm und in einer sehr ähnlichen Art und Weise sagt er, kehr nochmal um und denk wirklich nach, ob du das wirklich willst. Das ist eine Situation. Ein bisschen weiter blättern ins Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 14. Und es ist immer dasselbe Muster zu entdecken, finde ich. Hört mal, Lukas 14, Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Schon wieder große Volksmengen. Ja. Und Jesus, diesmal reist er nicht ab, sondern er spricht zu ihm. Aber es ist auch nicht viel besser. Jesus sagt zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Schwester und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Was macht Jesus hier zuerst? Sagt ihnen, schön, dass ihr alle gekommen seid. Und macht erstmal Aufwärmprogramm, oder? Lasst uns alle erstmal zusammen drei Lieder singen. Was auch immer. Nein, er macht das nicht. Was er hier tut, er sagt ihnen ein paar sehr harte Dinge. Und wenn die in unseren Ohren hart klingen, glaubt mir nicht, dass es für die damals ganz anders geklungen hat. Ich glaube, das hat für die genauso hart geklungen. Wenn wir an andere Stellen gucken, das war genauso schlimm. Aber er sagt es ihnen sehr, sehr deutlich. Er hält mit nichts hinter dem Berg hervor. Versteht ihr? Er ist nicht wie sehr, sehr viele heute, die große Werbung machen und die versteckte Klauseln kommen unten, ja? Das ist nicht Jesus. Er steht hin und sagt klipp und klar, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er sagt nicht, kommt und macht mal mit und wenn ihr euch an alles gewöhnt habt, dann werde ich euch mal so ein bisschen, dann seid ihr reif, die harte Wahrheit zu vertragen. Nein. Wenn jemand nicht zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr wisst, Jesus verwendet hier ein Stilmittel. Ist völlig klar, dass Jesus nicht ganz wörtlich meint, dass wir es hassen müssen. Das Gebot, das Jesus aufgerichtet hat, ist an der Liebe sollt ihr einander erkennen und all diese Dinge. Es ist völlig klar. Aber es geht jetzt hier speziell um das Thema Nachfolge. Und beim Thema Nachfolge ist es ganz oft, ja, dass die Liebe zu gewissen Dingen, Menschen, Orten, was auch immer, zum Stolperstein wird. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht bereit seid, dem abzusagen, wenn ihr nicht bereit seid, das zu hassen in einem gewissen Sinne, dann könnt ihr mir nicht nachfolgen. Genau. Nochmal, Vers 28. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er während er noch fern ist eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Also, und Jesus schlussfolgert, so kann nun keiner von euch, der nicht allem sagt, was er hat, mein Jünger sein. Wir wollen nicht auf alle einzelnen Details jetzt aus dem hier eingehen, aber was Jesus hier deutlich macht, ist schon sehr, sehr klar, oder? Er sagt, überleg mal ein bisschen vorher, ob du das wirklich haben willst. Ob du dieses ganze Paket wirklich kaufen willst. Kannst nicht kaufen. Aber ob du es wirklich haben willst. Denn wenn du planst etwas, es kann nichts Dümmeres geben eigentlich. Also wenn du planst etwas zu machen, planst ein Haus zu bauen und du sagst, mach mal einfach mal los, Freischnauze. Ich habe zwar nur 2.000 Euro, aber mal schauen. Ja. Legen wir mal los. Es gibt nichts Dümmeres. Ja. Warum? Weil du investierst dein Geld in etwas, wofür du nachher gar keine Verwendung hast. Oder? Null. Du hast nachher dastehen und du kannst aber damit nichts anfangen. Du hättest dieses Geld und die Zeit und all diese Dinge nehmen können und etwas anderes damit machen können. Etwas Sinnvolleres. Ja? Und Jesus sagt, wenn du mir nachkommen willst, wenn du mir nachfolgen willst, dann überleg, ob du diese Kosten bereit bist, auf dich zu nehmen. Weil wenn du dann auf halber Strecke sagst, oh nee, doch nicht, armer Mensch. Weil, für was war das Ganze dann? Für was hast du dich auf den Weg gemacht? Warum bist du jeden Sonntag aufgestanden? Warum warst du alles investiert, was du investiert hast? Warum hast du Geld gespendet? Ja, bist du dumm. Was siehst du, wenn du das nicht bis zum Ende das Ziel verfolgst, wenn du nicht bereit bist, das Ganze zu nehmen? Dann lass es gleich sein. Berühmter Spruch, gell? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also das hat etwas mit diesem ganzen Thema zu tun. Oder das zweite ist genau dasselbe. Das ist ein zweites Beispiel, aber es geht um genau dasselbe. Wer ist so dumm und zieht in einen aussichtslosen Krieg? Kann sagen, Kriege haben oft schon andere Wendungen genommen. Aber wenn es von vornherein klar ist eigentlich, dass du es verlieren wirst, dann lass dich nicht auf diesen Krieg ein. Und so sagt Jesus, denk darüber nach, was es bedeutet, was es auf sich haben kann. Geh lieber nochmal nach Hause und führ die ganze Rechnung und schau, was es bedeutet.
Ja. Aber interessant ist, ich will mich unterbrechen, aber es ist genau, was nicht passiert. Ich bin, wenn ich zurückschaue und Jesus ist der Tollste und es ist so toll, mit ihm unterwegs zu sein, und du musst einfach dein Leben Jesus geben und es ist, und die Leute wissen gar nichts. Die wissen gar nichts. Hauptsache, dass die zu dieser Entscheidung gebracht werden.
Eben.
Und es steckt so viel dahinten und man will die, das denen langsam Schritt für Schritt danach zeigen. Weil sonst, ganz am Anfang, würde die diese Entscheidung nie machen. Ja? Und es ist so traurig, weil die haben, ich habe so viel Schaden dadurch gesehen.
Absolut, absolut. Und das ist genau das, wovor ich auch warnen möchte. Wir tun damit weder der Gemeinde noch den einzelnen Menschen einen Gefallen.
Oh,
ja? Es ist, wir sind fast Betrüger, können wir sagen, wenn wir das verheimlichen. Hey, Jesus hat immer mit offenen Karten gespielt. Jesus hat, war sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Und genau auf dieselbe Weise müssen wir das tun. Vor allen Dingen in den besten Zeiten, oder? Macht Jesus das wirklich? Es ist echt interessant. Und sogar, lass uns aufschlagen nochmal Markus Kapitel 10. Vers 17. Markus 10, 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei. Und wenn wir Lukas aufschlagen, dann heißt es ein Oberster. Erneut. Ein Oberster. Läuft herbei, fiel vor ihm nieder. Auf die Knie. Boah, was ist das? Wisst ihr, was das bedeutet hat damals? Also bitte ein Oberster, der Würde hat. Der ein öffentliches Amt bekleidet, vielleicht sogar, können wir nicht 100% sagen, aber höchstwahrscheinlich. Er läuft herbei, fällt vor ihm auf die Knie und sagt zu ihm, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben ererbe? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Und die ganze Geschichte kennt ihr, oder? Und Jesus sagt zu ihm, Vers 20, das ist, was er antwortet, Jesus, Vers 21, er blickt ihn an, gewann ihn lieb. Sein Herz regt sich in ihm. Er sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Wisst ihr, und bei uns können wir uns ein bisschen entschuldigen, ja? So, Fettnäpfchen. Haben halt nicht gewusst. Wisst ihr, wenn ich hier zu jemandem spreche, ich weiß nicht, wie der reagieren wird. Oder? Ich sag zu dir irgendwas und dann keine Ahnung, wie die Reaktion ausfallen wird. Vielleicht positiv, vielleicht negativ. Wie ist es bei Jesus? Der weiß ganz genau, oder? Was für Reaktion kommt. Jesus tritt in kein Fettnäpfchen. Das, was Jesus jetzt hier sagt, er wusste ganz genau, was für eine Reaktion das zur Folge haben wird. Und trotzdem sagt er es, oder?
Denkst du das?
Ja, natürlich.
Weil der sagt, ich mache nur, was ich dem Vater sehen, tun
lebt,
sehe.
Ja.
Und so der Vater sagt ihm, das sollst du jetzt ihm sagen. Ja. Jesus weiß nicht vielleicht, wie er reagieren würde.
Ich von dem her, wie ich das beobachte, zum Beispiel jetzt, was wir Matthäus 8 angeschaut haben, wie genau er weiß, wer vor ihm steht. Und was er möchte. Von dem her, an anderen Stellen, wo wir sehen, dass Jesus aber genau wusste, was in seinem Herz war. Er die Überlegungen kannte. Als Jesus aber die Überlegungen kannte, die in ihren Herzen waren.
Das stimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass das alles abdeckt, weil Jesus hat sich entleert.
Er hat sich entäußert, das stimmt.
Und von daher, vielleicht wusste Jesus nur, wenn er nicht von seinem Geld los ist, hat er nie eine Chance. Und deswegen muss ich das so sagen. Und ich würd nur nicht zu viel sagen. Ich würde nicht behaupten.
Okay, wir können es vielleicht nicht zu 100% sagen, aber ich glaube zumindest, dass Jesus bei weitem so reif war, dass er eins und eins zusammenzählen konnte und wenn jemand Menschen einschätzen konnte, wie sie wirklich sind und was etwas in jemandem vielleicht auch auslösen wird, dann und so, ja. Ja. Also,
selbst wenn wir nicht in den Details wissen, wie viel Jesus Kenntnis genau über alle Dinge hatte, ja, wir wissen, dass er gesagt hat, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft zum Beispiel, ja, er sagt, weiß der Sohn nicht, ja, also ich bin überzeugt, jetzt weiß er, ja, also es war zur Zeit seines Erdenlebens, ja, in diesem Sinne hat er einige von diesen Dingen abgelegt, das ist schon richtig, wie viel wissen wir nicht genau, und das, wolltest du was sagen?
Ja, aber du glaubst nicht, dass er das jetzt absichtlich gesagt hat, dass der geht.
Jesus hat es trotzdem gesagt, obwohl er wusste, was es auslösen wird. Er hat es trotzdem gesagt. Genau dasselbe, wie ich versuche, in Ruth zu zeigen. Ja? Es ist letztendlich, eine wird davon gehen, ja. Aber es ist trotzdem richtig und notwendig, dass es passiert. Ruth wusste das jetzt nicht.
Ja. Also er könnte sagen, niemand hat mir gesagt, dass mein Herz am Geld hängt. Also jetzt kann er das nicht mehr.
Also auf jeden Fall, wir merken und wir sehen, wie Jesus nicht mal bei so einem hohen Tier, der sich auf die Erde wirft vor ihm, Abstriche macht von der Wahrheit des Evangeliums und von dem, was es kosten wird. Ja. Und Jesus ist sehr, sehr klar, sehr, sehr, sehr deutlich an diesem Punkt. Warum? Das ist die große Frage, oder? Warum schreckt man Leute ab, die ja eigentlich willig sind, oder? Die ja scheinbar zumindest einen sehr, sehr positiven Eindruck machen. Der eine Schriftgelehrte, der jetzt hier, der Jesus kommt, sich vor ihm niederwirft, ja. All diese Dinge. Warum schreckt man sie ab? Ich würde ganz platt und ganz einfach sagen, Jesus sucht Qualität, nicht Quantität. anders ausgedrückt, Jesus sucht keine Fans, sondern er sucht Nachfolger. Ja, so ein Film. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Gründe, warum man Jesus nachfolgen kann, oder? Gibt es nur den einen wahren, lauteren Grund, weil er der Herr der Herren und der Könige ist? Nee, es gibt noch 100 andere, Jesus nachzufolgen, oder? Durch die Evangelien sehen wir es auf allen Seiten, oder? Das ist alles geistliche Gründe. Sondern auch was ganz viel fleischliche Gründe. Ganz viel fleischliche Gründe gibt es, Jesus nachzufolgen. Auch heute in der Gemeinde zu sein, gibt sehr, sehr viel fleischliche Gründe, in der Gemeinde zu sein. Das ist heute wie damals kein Haar anders. Es sind damals vor allen Dingen eben, haben wir gesehen, Zeichen, Wunder, die sehr, sehr viel bei Jesus und bei den Aposteln geschehen sind, in einer massiven Anhäufung. Wir sehen, es gab Unterhaltungen, also mitreißende Reden, nicht wie die Schriftgelehrten, immer so stur und hin und her, sondern am See, ist mal was anderes, ja, am See eine Predigt zu hören. Und er konnte so hinreißend predigen, so schön. Ja. Selbst das kann fleischlich sein, das Wort hören zu wollen, aus einem fleischlichen Grund. Unglaublich, oder? es kann die Gemeinschaft sein, es können hunderte Dinge sein. Da müssen wir manchmal auf die Suche machen, was da Gründe für selbst für uns sein können. Ja. Das sind Dinge, die das Fleisch ansprechen. Aber was ist mit Menschen, die allein aus fleischlichen Gründen kommen? Was sagt uns die Bibel? Was passiert mit denen? Wird Jesus mit denen Gemeinde bauen?
Und die bleiben nicht lang, sowieso.
Das ist der Punkt, das ist eben der Punkt. Wenn wir das Gleichnis vom Ackerfeld haben, oder?
Genau.
Was zeigt sich bei denen? Die nur aus fleischlichen Gründen da sind.
Da ist halt keine Wurzel.
Halten nicht durch. Es wird erstickt von anderen Dingen, überlagern es. Es ist ein Hype, es ist Freude, es ist alles Mögliche da. Aber sobald dieses Adrenalin und all diese Dinge weg sind, Matthäus 13 heißt es, sobald die Bedrängnis und die Anfechtung kommen, ist es nicht mehr da. Das ist Vers 20. bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Und wir sehen, es ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie mit vielen wie Kandidaten, die wir jetzt angeschaut haben, schon im Überflug. Und es sogleich mit Freuden aufnimmt, der hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Und das können übrigens auch andere Dinge sein, es muss nicht immer nur Verfolgung sein, sondern es kann irgendetwas sein, was unbequem ist, was mit diesen Kosten zu tun hat. Ja. Und er nimmt Anstoß. Diese Menschen, wir müssen uns bewusst sein, ihr Lieben, wir werden es, diese Menschen werden auch immer auch mit in der Gemeinde sein. Ich bezweifle, dass da eine Gemeinde da ist, wo es keinen einzigen von denen gibt. Ich weiß es nicht, der Herr weiß es, aber es ist nicht, wenn es selbst bei Jesus, bei den Aposteln komplett die ganze Zeit, sag ich mal, der Fall war, wenn dieses Phänomen sie die ganze Zeit begleitet hat, wären wir zu meinen, dass wir das heute nicht mehr haben. Es wird uns permanent begleiten. Das ist eine Wahrheit, die das ist. Und trotzdem müssen wir wissen, eigentlich gehören diese Menschen nicht in die Gemeinde rein, oder? Eigentlich gehören sie dort nicht hinein. Zur Gemeinde Gottes gehören eigentlich nur die, die wiedergeboren worden sind, die lebendig sind, die Jesus lieben, die ihm nachfolgen. Was meint ihr, warum es Gemeindezucht gibt? Aus diesem Grund. Aus diesem Grund. Aber ich habe es jetzt mal so zusammen oder in einem Beispiel ausgedrückt. Wenn wir es aus Gottes Perspektive betrachten, ist der ärmste Bettler der Stadt in der Gemeinde wertvoller, wenn er geistlich lebendig ist und wiedergeboren, als der Herr Oberbürgermeister höchstpersönlich, wenn er fleischlich ist und wenn er tot ist. Versteht ihr das? Das ist eine wichtige Wahrheit auch für uns, die wir ganz schnell auf das Äußere schauen und die für uns ganz schnell äußere Dinge beeindrucken. Und jeder ist da anders gestrickt, aber das ist eine Falle, in die wir ganz, ganz schnell hineintappen. Aber was ist das Problem, wenn diese Menschen mal Teil der Gemeinde sind? Dann kommt diese Zeit der Bedrängnis, dann kommt diese Zeit des Anstoßes und was kommt dann?
Reisen sie vielleicht anderen?
Das ist eine Gefahr. Es ist aber Tränen, es ist Schweiß, es ist Mühe, es ist viel, viel Arbeit, die damit verbunden ist. Diese Menschen aus der Gemeinde wieder zu entfernen. Das ist, und wohl dem, wenn etwas schon im Voraus passiert ist, was diese in einem gewissen Maß, wisst ihr, was hier passiert? Es ist schon eine Trennung von Spreu und Weizen, bevor sie überhaupt in die Gemeinde kommen. Indem man über die Kosten spricht. Indem man klar macht, was es mit sich bringt. Das bewahrt die Gemeinde bis zu einem gewissen Grad. Ich würde nicht sagen, es bewahrt sie komplett. Aber es bewahrt sie zu einem gewissen Grad davor, ganz viele dieser Menschen hier reinkommen und wir dann Arbeit und Mühe haben oder sie sogar dulden. Noch schlechter.
Aber kommt nicht der Glaube durch die Predigt? Also, das ist in irgendeiner Weise doch bedingt, dass man irgendwie
in seiner Gnade ist Gott in der Lage, das zu tun. Und das ist so gut, dass selbst aus unseren Fehlern heraus Gott Gutes tun kann. Ohne Frage. Und nichtsdestotrotz, das sehen wir eben bei Ruth auch, oder? War es richtig, dass die zwei moabitische Frauen genommen haben? Nein. Hätten sie nicht tun dürfen. Ja. Ganz klar, wenn wir alles vom Alten Testament mitnehmen und alles lesen, kann eigentlich nein, absolut nicht. Hat Gott Gutes dadurch gewirkt? Wahnsinn, was Gott Gutes dadurch gewirkt hat. Also lasst uns sündigen, damit die Gnade zunehme. Das sei ferne. Wie wollen wir noch der Sünde leben, wenn wir der Sünde abgestorben sind? Also Gott ist in der Lage, Gutes zu wirken. Josef sagt, ja, ihr gedacht, es schlecht zu machen, aber Gott hat es benutzt, um Gutes zu tun. Nichtsdestotrotz werden wir niemals das als Legitimation nehmen. Ja? Das ist ganz vielen, ist es so, ja. Ja, aber ich habe einen Ungläubigen genommen, der ist zum Glauben gekommen sogar. Ja, preis den Herrn, dass er so gnädig ist, ja. Dass er nicht mit uns umgeht nach unseren Taten. Versteht ihr, wie wunderbar ist Gott. Dafür muss man ihn anbeten und nicht doch die Sünde rechtfertigen. Ja. Genau dasselbe, aus meiner Beobachtung, wie ich Ruth lese, tut Gott an dieser Stelle, ich würde sagen, tut Gott an dieser Stelle durch Naomi. Ich würde nicht sagen, ich glaube Naomi, weiß nicht so recht, aber Gott tut es durch Naomi, ja, dass er beide von diesen Frauen sagt, bedenkt die Kosten, denkt darüber nach, was es mit sich bringen wird. Kehrt lieber um. Aber was ist das Spannende? Kehren Sie um? Ja, das ist es. Die eine kehrt um und die andere nicht. Das ist für mich wunderbar an dieser Geschichte, eben das zu beobachten und das zu lesen. Und auch eine Antwort für mich zu einem gewissen Grad, ja, verjagt man dann nicht auch die willigen Herzen, wenn man so streng ist? Ja. Was sagt uns allein diese Geschichte jetzt? Was sagt sie uns? Sie sagt uns, da hoben sie ihre Stimme und weint noch mehr, Vers 14, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, und das zum Abschied. Das nicht. Ruth aber hängte sich an sie. Und weist sie sogar zurecht. Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du hingehst, dahin will auch ich gehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Gott und dein Gott ist mein Gott. Da, wo du stirbst, will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Ich will ganz knapp sagen, das ist für mich die Bekehrung von Ruth. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es zu 100% hier geschehen ist, an dieser Stelle, aber hier drückt sie sich aus. Hier drückt sie sich aus. Und das wollen wir dann noch angucken, wenn es soweit ist. Aber was ich eben hier beobachte, was ich sehe, diejenigen, die Gott gehören, zu denen kannst du dann sagen, kehr um, geh doch zurück. Und was sagen sie?
Nein.
Hör auf, in mich zu dringen. Schaut mal, lass uns nochmal hineingucken. Und das Neue Testament aus meiner Sicht bestätigt es doch auch. Johannes Kapitel 6 ist eine ganz ähnliche Begebenheit. Wo Jesus niemand aufgefordert hat zu gehen, wo Jesus aber eine Rede gehalten hat, die es in sich hatte. Und selbst heute für uns noch in sich hat. Und da könnt ihr euch, Johannes 6, könnt ihr euch ausrechnen, was das für die Juden damals bedeutet hat. Fleisch und Blut eines Menschen zu essen, boah, das ist geht gar nicht. Und ab Vers 60 lesen wir dann, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihm, ärgert euch das? Und ärgern, was bedeutet ärgern?
Zu Fall bringen. Ne?
Zu Fall bringen, also es ist Anstoß nehmen, es ist schon auch ärgern, ist schon auch richtig übersetzt, also das bedeutet es auch, aber es ist in einem Sinne, wird zu Fall bringen, ja, das ist wirklich, ja, ist es, bringt euch das zu Fall, ja, stolpert ihr darüber, ist es ein Stolperstein für euch, ist es ein Ärgernis für euch? Und er sagt, ärgert euch dies, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war. Wenn ihr seht, wohin ich hingehen werde und wer ich wirklich bin, was ist dann? Werdet es dann immer noch sein? Der Geist ist es, der lebendig macht. Was ist der entscheidende Unterschied? Dass man Jesu Wort versteht und dass man Jesu Wort liebt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch nützt nichts. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Er sagt, wenn der Geist das nicht macht, vergiss es. Diese Worte, die ich zu euch geredet habe, die kann ein natürlicher Mensch nicht verstehen. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben, sagt Jesus. Jesus, an anderer Stelle, Johannes 2 heißt es, Jesus hatte nicht nötig, dass jemand Zeugnis ablegt über ihr Herz, denn er kannte sie und er wusste, was in ihren Herzen ist. Und Jesus sagt, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Jesus wusste sehr genau Bescheid. Der sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Also viele, viele Dinge hier, ja. Aber von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, und das ist doch ein Fehler, oder? Jetzt gibt er sogar noch seine 12 Jünger frei. Jetzt lässt er da sogar noch die Leine los. Wie Naomi, oder? Sagte, wollt ihr etwa auch weggehen? Wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr auch gehen?
Aber Naomi hat gesagt, sie soll gehen.
Das ist nochmal
stark. Geht, weil wenn Jesus sagt, geht, müsst man
eigentlich. Dann müsst man gehen eigentlich, ja, wenn es Jesus schon sagt, ne? Aber das fand ich eben auch eben an diesem Beispiel von der Syrophönizierin, kann fast nicht aussprechen. Von der Syrerin. Ja, da sagt er, da lehnt das es sogar wirklich deutlich ab und schickt sie weg. Ja. Es ist aber eine Prüfung, es ist ein Test. Ja. Und das ist immer wieder anders. Einmal ist es freigegeben und einmal sagt er, nee, geh weg. Es ist ein Test. Da sprach Jesus, wollt etwa auch gehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Wort des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus, um anderen Worten zu sagen, Herr, wenn uns jemand anders zeigst, der uns ewiges Leben geben kann, der Worte des Lebens hat, dann können wir vielleicht gehen, aber wir kennen niemanden. Ja, also sie haben verstanden, ich weiß nicht wie weit, aber sie haben wirklich zu einem großen Maß verstanden, was sie in Jesus haben, was für einen Schatz sie in ihm haben. Und haben gesagt, nee, wir können es nicht aufgeben. Johannes 10, Vers 4, die könnt ihr selber nachschlagen noch. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich gehe hinaus und sie hören die Stimme und sie lieben sie und sie folgen ihr. Ja. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken, Menschen auch zum Glauben einzuladen, wenn wir evangelisieren, wenn wir das Evangelium anderen Menschen weitergeben. Wir müssen diesen Menschen sehr, sehr deutlich und klar machen, es erwartet dich nicht der Himmel auf Erden unbedingt. Nein, manchmal ja, wenn sich der Herr uns zeigt, wenn sich der Herr uns offenbart und wenn wir in der Gemeinschaft der Heiligen sind, wie auch immer,
befreit werden von Sünde,
all diese Dinge, wir fliegen auf Wolke 7 manchmal, ja, ist gar keine Frage, ist der Himmel auf Erden. Aber was die irdischen Konsequenzen anbelangt, es werden all diese Dinge kommen. Aber, und damit will ich abschließen auch und es euch mitgeben, auch für uns Gläubige ist das immer wieder neu wichtig, über die Kosten nachzudenken. Warum? Johannes 16, lassen wir Johannes 16 aufschlagen. Ja, 15, lassen wir Johannes 15 aufschlagen. Schau mal, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also, wenn die Welt uns hasst, ist das ein Teil der Kosten? Kann man schon so sagen, oder?
Ja.
Der Hass der Welt, meistens ist er nicht nur so in einem harmlosen Brief, der dann in der Flachtonne landet, sondern der äußert sich meistens dann anders. Wenn ihr von der Welt wärt, und da erklärt Jesus ihnen etwas von diesem Hintergrund, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt es ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, herausgenommen, herausgerettet habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ihr Lieben, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Halleluja. Was für eine Zusage. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hätte, so hätten sie keine Sünde. Muss man alles verstehen und richtig einordnen. Ja, was sagt Paulus? Allein die Schöpfung genügt schon. Ja. Aber das ist nicht in einem absoluten Sinne hier gemeint. Aber dies geschieht damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Auch ihr zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Jetzt, wichtig, was sagt Jesus? Warum sagt er ihnen das alles? Hey, sorry, Jesus ist ganz kurz davor zu sterben. Jesus ist ganz kurz davor durch das Ding. Und jetzt sagt er ihnen, die Welt wird euch hassen und all diese Dinge. Ja, das ist erbauen, das ist gut. Das sind gute Perspektiven, gell? Ja, dann nix wie los. Dann denkt es eigentlich wieder, Jesus, warum machst du das? Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, daran gedenkt, dass ich euch solch gesagt habe. Dies habe ich euch nicht von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jesus sagt, er hat die Jünger nicht gleich mit dem vollen Ausmaß konfrontiert. Das ist interessant, gell? Er hat die Kosten schon klar gesagt, aber er hat nicht das volle Ausmaß gesagt. Er hat nicht gesagt, Petrus, weißt du was? Übrigens, du wirst für mich im Kreuz sterben. Wenn es wirklich so gewesen ist, wissen wir nicht genau. Aber Jesus weiß auch, was er den Seinen zumuten kann. Er hält auf der einen Seite nicht von Hindenberg, aber er kommt auch nicht gleich mit der kompletten Walze und sagt sofort alles, was kommen wird. Und es ist, er sagt zu ihnen, aber jetzt habe ich es euch gesagt und ich habe es euch klar gemacht, damit, wenn die Stunde kommt, wenn die Versuchung kommt, dass ihr daran denkt und sagt, oh, das ist nicht etwas, was zufällig passiert. Es ist nicht etwas, was, wo mein Leben jetzt den Berg runtergeht, wo mein Leben den Bach runtergeht, wo Gott auf mich böse und zornig ist und all diese Dinge. Jesus sagt, nein, ich sage es euch im Voraus. Mir ist es so ergangen. Es ist nichts Besonderes und es ist absolut verständlich, wenn es euch auch so ergehen wird. Und wenn es so weit ist, was wird sich zeigen? Dass die sich nicht an ihm ärgern. Warum? Weil Jesus es vorausgesagt hat. Weil sie die Kosten wussten. Weil sie die Kosten überschlagen haben. Und weil sie gesagt haben, Herr, nicht im Vertrauen, nicht so wie Petrus anfangs. Ja? Herr, ich werde mit dir sterben. Nicht im Vertrauen auf die eigene Kraft. Aber im Vertrauen auf Gottes Gnade gesagt haben, ich will gehen. Ich will gehen. Was ist der Unterschied, wenn ich es abschließen, und ich will euch wirklich mit der Frage, was darf es kosten? Was darf Jesus verlangen? Was darf es für uns? Bis zu welcher Schwelle darf Jesus gehen? Ja, objektiv gesagt, absolut. Ja, aber jetzt subjektiv von uns. Was erlauben wir Jesus, dass er fordern darf? Was darf er nehmen? Bis wann sagen wir, der Herr hat's gegeben, der Herz genommen?
Ja, man muss quasi in der Situation und dann merkt man, was man anklammern muss. Ja.
Der Herr fordert uns und gibt uns immer wieder diese Dinge und gibt uns heute diese Bibelstunde, damit wir uns neu und neu die Frage stellen und dass wir neu und neu zu einem Entschluss kommen sollen. Herr, ich will dir folgen. Ich will dir folgen. Heute nachts so einen krassen, komischen Traum. Wir haben jetzt unseren Wohnwagen renoviert und so weiter. Und ich habe lange Geschichte, aber ich habe geträumt, dass der kaputt gegangen ist von vorne bis hinten. Alles he. So, dass du nicht mehr gebrauchen kannst eigentlich. Und ich war außer mir im Traum. Ich habe gedacht, das ist, für was habe ich das jetzt alles gemacht, die Zeit investiert und so weiter, und das alle unsere Planungen und Urlaub und so sind immer Haufen. Im Traum war ich außer mir. Und aufgewacht habe ich gedacht, was für ein Narr und was für ein Dummkopf bin ich gewesen. An diesen Dingen sich aufzuhängen. Zu sagen, das ist, das bestimmt ein Stück weit das Leben, ja. Und Gott, der Herr fordert neu heraus und sagt, woran hängt dein Herz? Was bist du bereit herzugeben? Was darf ich nehmen? Was darf es kosten? Das ist jetzt eigentlich, das ist nicht mal um seinen Willen, oder? Wenn mein Wohnwagen, wenn ich jetzt mit dem Wohnwagen um die Kurve und dann fliegt er im Graben, ist es um seinen Willen? Eigentlich nicht, ja. Aber was darf Jesus fordern? Ihr Lieben, wisst ihr, für mich ist ganz wichtig, für den Christen ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, der dann sagt, nee, dann ist es mir zu viel. Zwei Dinge wird sich der Christ immer wieder neu bewusst, und der Heilige Geist ist es, der es uns immer wieder lehrt. Zwei wichtige Wahrheiten. Wahrheit 1, ja, die Kosten sind groß, wenn wir Christus nachfolgen. Aber die Kosten, Jesus nicht nachzufolgen, sind weit größer. Oder? Immer wieder zur Predigt gesehen, vor längerer Zeit, so im Lauf meines christlichen Lebens, ja, Kosten der Nachfolge, habe selber darüber gepredigt, dann eine Predigt gesehen, was es kostet, Christus nicht nachzufolgen. Ja, also versteht ihr, wenn man das mal, das ist etwas, was der Christ verstanden hat. Es kostet wesentlich mehr, Christus nicht nachzufolgen.
Irgendwann mal.
Ja, irgendwann mal. Ja. Irgendwann mal. Die Gesamtrechnung, ja, wenn wir es über alles angucken, wird weitaus schlimmer ausfallen.
Das ist klar.
Ja. Und das Zweite ist, Christus, unser Herr und unser Erlöser, der keine Verpflichtung hatte, alles aufzugeben und zu leiden. Er ist weit schöner und er ist weit größer und er ist weit herrlicher als die besten Reichtümer und besten Schätze auf dieser Erde. Und ich weiß, ich habe das euch nicht zum ersten Mal gesagt. Aber es ist etwas, was wir mehr und mehr und mehr und mehr verinnerlichen müssen. Ihr Lieben, weil sonst stehen wir da vor der Verfolgung. Sonst stehen wir da inmitten in dem Schlamassel. Und was sagen wir dann? Dann hilft nichts auswendig Gelerntes mehr. Dann hilft uns nicht, dass wir zitieren können. Dann hilft uns nicht, dass wir die richtige Antwort wissen. Dann muss Jesus im Herzen sein. Dann muss er einen heiligen Platz in unserem Herzen haben, einen unangefochtenen Platz.
Wobei das auswendig Gelernte auch dann hilft.
Wenn es von Herzen ist, immer, immer. Lasst uns den Herrn bitten, dass er diese unsere von Natur aus kalten und toten Herzen mehr und mehr erobert. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns dein heilsames Wort gibst. Ich danke dir dafür, dass du uns wirklich weise erziehst. Manchmal mit sanftem Zurufen und Locken und wie du es bei Naomi getan hast, dass du ihr diese Nachricht zugesteckt hast, dass da wieder Brot ist in Bethlehem. Und manchmal aber auch mit harter Wahrheit, mit der harten Realität. Und du weißt, Herr, wann der richtige Zeitpunkt für was ist. Du gehst mit deinen Kindern so weise und so gut um. Dafür danke ich dir von Herzen. Und ich will dir danken, Herr, dass du auch heute diese Bibelstunde gebrauchst, um uns neu zu erinnern, dass da Kosten mit hineinspielen in das Leben eines Christen. Ich möchte dich für mich und für jeden Einzelnen von uns bitten, die wir jetzt hier hören, aber darüber hinaus auch in unserer Gemeinde und andere Geschwister, die mit uns auf dem Weg sind. Ich will dich bitten, Herr, du weißt um die Schwachheit unseres Fleisches, und unser Fleisch hasst alles, was unbequem ist, hasst Leiden, hasst Konfrontation, hasst das Selbststerben, all diese Dinge. Es ist komplett entgegengestellt. Herr, und wenn du dich nicht erbarmst und wenn dein Geist uns nicht etwas Besonderes und etwas Neues wirkt, dann dann wird es für uns auch zum Anstoß sein und zum Anstoß werden. Ja, deswegen will ich dich von Herzen bitten, bereite du unsere Herzen darauf vor, nicht in Furcht und nicht in Angst und nicht in Verzagen, sondern in einer ganz großen und innigen Liebe zu dir. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns zeigst, wie all das, was auf uns kommen mag, was wir nicht wissen, was du zu jedem Einzelnen zumessen wirst, aber alles, was auch immer kommen mag, überhaupt nicht aufwiegt, Herr, was wir für ein Erbe erwarten. Lass uns diesen Lauf mit Ausdauer laufen. Schenk du, Herr, dass wir nicht schnell verzagen. Rüste uns in dieser guten, in dieser ruhigen Zeit zu, damit wir standhaft und stabil sein dürfen, für egal was kommt. Wir danken dir für deine Weisheit, wir danken dir für dein heiliges und gutes Wort, Herr. Es ist wirklich ein massiver Schatz, den du uns gegeben hast. Wir preisen dich. Amen.